herzlich willkommen, Karin Schmidt-Friedrichs hier bei uns.
Danke.
Wie fühlst du dich?
Super gespannt und ich freue mich.
Wann ist es für dich ein gutes Gespräch?
Wenn ein ideales Gespräch ist, wenn sich in meinem Kopf was ändert. Also wenn ich nachher ein bisschen was anderes denke, als ich vorher gedacht habe.
Das heißt, du magst Innovation?
Ja, total, total.
Herzlich willkommen, Pascal Lindemann, hier bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Auf was freust du dich am meisten?
Nee, ich finde es immer spannend, neue Leute kennenzulernen und in dem Gespräch hat man ja auch die Chance, besser zu verstehen, was so eine Person auch ausmacht, was die bewegt. Und ich freue mich darauf, dann ein spannendes Gespräch zu haben.
Wie ist das jetzt für dich, dich auf so ein Blind Date einzulassen?
Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht so richtig, was mich erwartet. Ich weiß weder, mit wem ich sprechen darf, noch so wirklich, was die Themen sind und was es geht. Von daher bin ich da sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, kann man sagen.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Heute haben wir ein Blind Date hier, eine Frau, ein Mann und ich weiß und ich bin fest überzeugt, dass das ein richtig gutes Match ist, weil ich von beiden sehr inspiriert bin, von beiden Geschichten sehr beeindruckt. Ich darf vorstellen, Karin Schmidt-Friedrichs, Pascal Lindemann. Pascal, das ist Karin.
Hallo, freut mich sehr, dich kennenzulernen.
Hallo Pascal, ich bin ganz gespannt auf dich.
Ja.
Für uns ist ja immer die allerwichtigste Frage, ist es ein Blind Date? Habt ihr euch schon mal irgendwo gesehen?
Nee.
Dann Karin, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du?
Ja, ich lebe hier in Mainz und bin seit über 30 Jahren Verlegerin für Kreative, vor allem für Grafikdesign-Kreative. Und im sechsten Jahr darf ich dazu und darüber hinaus im Ehrenamt die gesamte Buchbranche in Deutschland repräsentieren. Also von daher Buch, 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 Buch.
Sehr, sehr spannend. Okay.
Was machst du, Pascal?
Ja, ich bin der Pascal. Ich bin der Gründer von einem Startup und wir machen Therapierobotik und Therapie-Apps im Bereich der Physio- und Ergotherapie, um Patienten mehr Therapiezeit zu ermöglichen.
Wow.
Ja, also ein ganz anderer Bereich, in dem wir unterwegs sind.
Mhm.
Was heißt denn Verlegerin im Kreativbereich? Also wie darf ich mir deinen Alltag vorstellen? Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus?
Also jeder Tag sieht da total anders aus, aber im Wesentlichen dreht es sich immer darum, rauszufinden, was beschäftigt die Grafikdesignwelt? Wo laufen die so hin? Wo drückt vielleicht auch der Schuh? Und was könnten die für Themen in Buchform haben wollen? Und wenn man das so rausgewünschelroutet hat, dann kommt die nächste Herausforderung. Wer könnte denn so ein Buch schreiben? Also dann brauchst du ja auch noch eine Autorin oder einen Autor. Der Verlag ist da quasi die Plattform und legt die Druckkosten und die Entstehungskosten vor und refinanziert sich dann eben am Markt. Das heißt, da sind wir wahrscheinlich gar nicht so unähnlich, dass du so eine App entwickelst und dann muss sie sich auch erstmal noch bewähren. Ja, und das hat viel mit Reisen, ganz viel mit kreativen Menschen zu tun. Und mein Job ist dann ganz am Schluss, dass sich die Bücher auch verkaufen, also dass möglichst alle Kreativen davon wissen und die im Idealfall gut finden und weiterempfehlen. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen?
Ja, ich kann mir das vorstellen, ja. Also das heißt, die Kundengruppe der Bücher wären dann im Prinzip Grafikdesigner etc. Und genau. Du suchst nach Büchern, die für die besonders passend sind.
Exakt.
Was sind das so für Bücher oder was sind da vielleicht Themen, mit denen du dich zuletzt beschäftigt hast oder so?
Darf ich ihm schon sein Geschenk geben?
Ich habe nämlich gerade gedacht, vielleicht machen wir es mal so. Es gibt ja die zweite Regel bei Gemischte Tüte, dass sich unsere Gäste ein Geschenk mitbringen und dieses Geschenk dann oft von der Arbeit oder von seinen eigenen Überzeugungen erzählt. Und Karin, ich habe das Gefühl, ich vermute, du hast dein Buch.
Ja, deshalb dachte ich, also das Buch, an dem ich wahrscheinlich die meiste Zeit in diesem Jahr verbracht habe und auch tatsächlich das meiste Herzklopfen. Es hat einen irren Spaß gemacht. Das habe ich dir mitgebracht, weil ich dachte, ein Buch sagt mehr als 1000 Worte. Ich reiche es dir mal rüber.
Ja, ich reiche.
Ja, vielen, vielen Dank. Also es passt auf jeden Fall super, weil ich lese sehr gerne.
Das heißt...
Ich habe tatsächlich auch gedacht, kurz frage ich dich, liest du? Ja. Liest du viele Bücher?
Ja, ich lese viele Bücher.
Das ist doch also schön,
ich lese eigentlich jeden Morgen. Und,
cool. Ach, bist du so einer, der früh aufsteht und morgens liest?
Genau, ja, dass ich mit der ersten Tasse Kaffee oder Tee lese ich dann morgens.
Was liest du dann?
Von bis, also ich sag mal, Fachbücher, Biografien. Ich lese in letzter Zeit eigentlich sehr gerne Biografien, aber auch irgendwelche Methoden oder ich meine bei uns bei der Firma Sachen zu Marketing, Produktmanagement, Kreativkultur, Unternehmenskultur.
Und wie lange liest du dann? Also stellst du dir dann morgens eine Uhr und sagst halbe Stunde?
Also ich stelle mir jetzt keine Uhr, aber ich sag mal, es ist so roundabout eine halbe Stunde. Und ich merke das eigentlich aber an mir selber, dass ich irgendwann sage, so ja, das reicht jetzt auch. Und irgendwann ist der Kopf voll. Und dann merke ich auch, wenn jetzt zum Beispiel langsam das Koffein wirkt, dann merke ich auch so, okay.
Ich kann mich bewegen. Genau, aber dann, genau, pack mal aus.
Genau, so. Macht Marke. Oh, das passt tatsächlich sehr gut zu einem Thema, mit dem ich wirklich aktuell täglich beschäftige. Orientierung, Sinn, Vertrauen. Wie kreative Zukunft gestalten. Cool.
Vielen Dank. Das freut mich jetzt total.
Ja, es ist wirklich das Thema, wo ich mich jetzt aktuell mit beschäftige, weil wir...
Das Blind Date, was irgendwie Vorahnungen hat. Wie schön.
Ja, vielleicht darf ich dir irgendwann mal von unseren Problemchen oder Herausforderungen erzählen und was so meine Ideen sind, wie wir das angehen. Da hast du bestimmt jetzt viele... Anregungen, wie man das angehen kann.
Aber vielleicht magst du noch mal was zu dem Buch sagen, weil der Hermann Schmidt Verlag ja auch immer den Anspruch hat, sehr besondere Bücher rauszugeben. Mhm. Vielleicht magst du da auch noch mal was dazu sagen.
Ja, also inhaltlich, du hast ja den Titel gerade schon vorgelesen. Das, was mich an diesem Herangehen an das Buch so fasziniert, ist, dass das kein Buch ist, wie also so Markentechnik und BWL und Theorie, sondern wirklich total nah an der Praxis. Und dem Ganzen liegt die Idee zugrunde, wenn eine Unternehmung, egal ob ein Kirchenchor, ein Start-up oder ein Konzern, sehr genau weiß, wofür dieses Unternehmen steht und alle Mitarbeitenden das auch wirklich wissen, dann hast du viel weniger Hierarchie und Regeln und Kontrolle, weil alle wissen, hey, das und das wollen wir darstellen, das wollen wir werden. Also wäre ich interessiert an deinem Start-up, ihr habt sicher einen Plan, was ihr genau für eine alternde Gesellschaft, für eine Gesellschaft mit immer weniger AltenpflegerInnen, denke ich mir so. Ich fantasiere jetzt.
Bist du gleich noch leisten?
Genau. Klingt sehr gut dabei, ja.
Und da wollen die Autoren Impulse setzen. Und jetzt hattest du mir netterweise den Ball zugespielt. Der Verlag versucht, besonders schöne Bücher zu machen. Und es gibt bei uns wirklich, wir nennen es immer Buchindividuen, also für jedes wird eigens ein Papier ausgesucht, eine eigene Gestaltung, es gibt keine Reihen. Wir überlegen ewig lang, welches Einbandmaterial, warum und wieso und glauben, hoffen, dass Menschen wie du, die es in den Händen haben, das ein bisschen spüren, morgens beim Kaffee.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen oder darf das vielleicht auch beschreiben für die Personen, die jetzt zuhören. Vielleicht ist da ja auch die ein oder andere Person dabei, die so einen kleinen Buchfetisch hat und das Gefühl kennt, wenn man irgendwie ein neues Buch kauft und auspacken kann. Und das fühlt sich auf jeden Fall wirklich klasse an und hat auch noch den Neubuchgeruch, den man immer so hat. Also das mag ich auch mal sehr. Und sieht auch wirklich toll aus. Also sehr aufbereitet mit verschiedenen Farben, Grafiken etc. Also ja, habe ich auf jeden Fall jetzt große Lust, das zu lesen.
Ach, das ist doch schön. Sehr toll.
Pascal, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe dir auch was mitgebracht, was ganz anderes.
Mhm. Ach, das ist ganz leicht, aber auch viereckig. Also, nochmal. Aber erzähl mal, wie kamst du denn darauf, das zu machen? Also hast du eine Pflegeerfahrung oder wie kommt man auf die Idee, hey, ich nutze Robotik, oh, wie cool ist das? Hier stelle ich eine Frage und dann, oh, das ist ein Space-Teil von Lego. Oh, jetzt bin ich der Star unter dem Weihnachtsbaum bei meinen Enkeln. Oh, das ist ja super. Wir werden nur um den Weihnachtsbaum fliegen. Ganz lieben Dank.
Das ist sehr cool. Warum hast du das ausgesucht?
Ja, das passt vielleicht auch ganz gut zu deiner Frage. Also ich hatte früher sehr viel, früher vor langer Zeit sehr viel Lego gebaut. Und habe dann irgendwann Lust auf mehr bekommen und angefangen, an verschiedenen Technikprojekten zu arbeiten und an mir Sachen wie 3D-Druck anzuschauen, wie baue ich Platinen, wie programmiere ich, und habe mir das sehr früh autodidaktisch sozusagen beigebracht, einfach aus Interesse. Mhm. Und habe dann irgendwann aber festgestellt, dass diese ganzen Projekte in der Schublade landen und dass es dann sozusagen der kurze Spaß in der Entwicklung ist und dann aber doch sehr sinnlos. Und so kam ich irgendwann auch mehr und mehr auf die Sinnfrage von, weiß nicht, von allem, aber auch von, was tue ich da eigentlich? Mhm. Und das war, was mich immer sehr gestört hat bei den Projekten am Ende, dass es eigentlich, wenn die in der Schublade dann verstorben, sehr sinnlos war am Ende. Mhm. Und so hatte ich eben nach Themen gesucht, wo man vielleicht wirklich ein Problem lösen kann. Und hatte dann irgendwann ein Gespräch mit dem Handchirurg hier in der Uniklinik Mainz. Das ist der Dr. Hanke. Das war vor vielen Jahren. Und der hat eben davon erzählt, dass er viele Hand-OPs macht und die auch wirklich sehr gute OPs machen, aber am Ende trotzdem zum Beispiel Hände versteifen, weil die Patienten nicht genug Therapie erhalten. Also genau das, was du auch angesprochen hast, eben Therapeutenmangel, Pflegemangel etc. Und da haben wir uns eben damit beschäftigt, wie können wir denn diese Lücke füllen, als Zusatz, dass die Patienten mehr Therapiezeit erhalten. Mhm. Und das ist eigentlich auch jetzt aus Markensicht, wonach du eben gefragt hast, ja, die Storyline bei uns, mehr Therapiezeit schaffen, Patient Empowerment, also irgendwie auch das Empowerment, dass Patienten sich selbst helfen können, was können Patienten zu Hause machen, wie können wir Patienten dabei unterstützen, um eben dieses ganze Gesundheitssystem und insbesondere eben im Bereich der Physio- und Ergotherapie das in die Zukunft zu tragen.
Das finde ich total genial, weil das heißt ja auch, wenn ich jetzt irgendwie eine Verletzung oder was auch immer an der Hand habe oder eine Abnutzung und ich dank deiner Erfindungen schneller wieder am Computer arbeiten kann oder musizieren oder was immer mein Job ist oder meine Berufung und mein Hobby, umso schneller stehe ich aber auch, also jetzt nochmal wirtschaftlich gedacht, meinem Arbeitgeber wieder zur Verfügung.
Absolut, also im Prinzip ist es Win-Win-Win für alle Beteiligten. Mhm. Die Fachkreise, die TherapeutInnen und ÄrztInnen freuen sich eben, weil die natürlich ein besseres Versorgungsergebnis schaffen und weil die auch zum Beispiel Daten bekommen für die Verlaufskontrolle etc.
Das läuft parallel. Also ich gehe einmal in der Woche zu meiner Krankengymnastin und dazwischen mache ich dein Training zu Hause.
Genau. Das Problem ist, dass oft eben einmal in der Woche zur Krankengymnastik zu gehen einfach nicht ausreicht, weil man zu Hause auch was machen muss. Es gibt eben auch verschiedene Reha-Konzepte, wo man wirklich eine tägliche Therapie bekommt. Da sind aber die Plätze limitiert, es ist nicht für jeden zugänglich. Dann gibt es auch viele andere Sachen, wie zum Beispiel bei Arbeitsunfällen gibt es sehr oft Sprachprobleme, die Sprachbarriere in bestimmten Berufsgruppen. Und auch da kann man natürlich mit digitalen Angeboten sehr viel übersetzen und sehr viel auch Barrieren reduzieren, um da eine bessere Versorgung zu schaffen.
Aber habt ihr dann KrankengymnastInnen mit im Team oder so, die sagen, du kannst dir so eine Anweisung oder sowas, auch knapp vorbei ist auch daneben. Ne? Dann trainiere ich die ganze Zeit oder mache und in Wirklichkeit mache ich es aber ganz falsch und dann wird der Daumen erst recht wieder steif.
Und vielleicht beschreibst du auch nochmal, was zu dem Produkt gehört, ne? Weil das ist ja, eine Mischung aus digital und analog.
Also wir haben auch KrankengymnastInnen bzw. eine Physiotherapeutin mit im Team, haben noch eine weitere Kollegin, die sich in dem ganzen Bereich auch sehr gut auskennt und arbeiten aber auch sehr, sehr viel mit externen Beratern und Experten zusammen aus verschiedensten Kliniken, Therapiepraxen, die sich immer wieder unsere Sachen anschauen und Feedback geben, Entwicklungen begleiten. Wir machen verschiedene klinische Studien, auch in einem größeren Maßstab, um eben die Evidenz zu generieren, auch für Krankenkassen,
ja, Kostenträger,
dass das was bringt.
Sonst sagt dir die Kasse nett, aber ich zahle es
genau,
nicht.
Genau, das ist so, dass dadurch, dass wir zertifizierte Medizinprodukte entwickeln, ist es doch mittlerweile auf einem anderen Maßstab als damals die Bastelprojekte mit einem größeren, professionelleren Team etc. Und zu dem, was die Produkte sind, also es ist einmal eine Hardware, also ein Gerät, wo man zum Beispiel seine Hand einlegen kann und dann werden wirklich durch Mechanismen die Finger bewegt und mobilisiert. Mhm. Und dann haben wir aber auch Therapie-Apps für verschiedene Indikationen, mit der man eben einen Übungsplan bekommt. Und dann nutzen wir aber auch die Handykamera, um den Körper zu erfassen.
Musst du sagen, wenn du dich die ganze Zeit so vorbeugst oder was auch immer, dann wird das mit der Frozen Shoulder nie was oder keine
zum Beispiel.
Ahnung. Ja, ich fantasiere munter rum.
Genau, aber klingt sehr passend. Also so kann man dann eben Feedbacks geben. Man kann aber auch spielerisch trainieren, indem man zum Beispiel bestimmte Bewegungen macht und damit dann aber ein Auto steuert oder was auch immer und Punkte sammelt, was einem so
das
einfällt.
Das wollte ich dich gerade fragen, das schreit ja nach Gamification. Ja. Weil Menschen wollen zwar gesund sein, aber sie wollen ja in der Tendenz nicht ganz so viel dafür tun, wie Ärzte meinen, dass es sinnvoll wäre. Ja.
Das ist eigentlich auch die Kernherausforderung. Also ich meine, bei uns, wir haben viel Robotik und KI-Modelle und was auch immer. Aber was eigentlich die Herausforderung ist, dass Patienten es zu Hause tatsächlich tun müssen.
Mhm.
Und da ein System zu entwickeln, was von der Einfachheit so einfach zu benutzen ist und was aber auch Spaß macht in der Benutzung, das ist wahrscheinlich sehr ähnlich, wie du erzählt hast, dass ihr bei dem Buch sehr viel überlegt habt, welches Material verwendet ihr, wie soll das Ganze aussehen.
Mhm.
Da ist man dann in ganz, ganz vielen Details und auch irgendwie von der, am Ende auch von der subjektiven Wahrnehmung, wie wirkt das Ganze, was dann den Unterschied macht, ob ich es dann gerne nutze oder ob das irgendwie eher eine kleine Belastung ist.
Ja, es muss aus der Krankheit ein bisschen raus, ne? Also aus dieser kranken Ecke und, oh nee, jetzt geht's mir doch schon wieder dreiviertel gut und dann lasse ich es halt wieder.
Ja.
Okay, super spannend. Aber wenn ihr jetzt so ein Handteil habt, was die Finger bewegt, und Menschen haben doch völlig unterschiedlich große Hände, habt ihr die denn wie Handschuhe in Größen oder?
Das System ist einstellbar, also das heißt, ich kann das wie eine Ziehharmonika auseinanderziehen auf verschiedene Handbreiten und dann aber hat auch jeder Finger einen eigenen Mechanismus, den man in der Länge nach vorne und nach hinten schieben kann und das wird dann für jede Patientenhandgröße angepasst.
Okay, und das macht der Krankengymnast oder die Krankengymnastin? Oder kommt
genau, also in der Klinik oder in der Therapiepraxis wird das von den Physio- oder ErgotherapeutInnen gemacht. Und aber beim Patienten zu Hause machen wir das direkt. Also wir machen mittlerweile hauptsächlich Heimversorgung, weil da dann wirklich die Patienten 5-mal am Tag an 7 Tagen die Woche trainieren können.
Mhm.
Und da haben wir dann immer auch den Claim 10-mal mehr Therapiezeit, weil das halt wirklich, das macht eigentlich den Unterschied.
Mhm.
Und da wird das dann von uns direkt angepasst.
Mhm. Mega gut. Ich habe total viele Markenideen für dich.
Ja, aber das wäre nämlich auch gerade, du hast ja gerade, als du das Buch bekommen hast, gesagt, das ist gerade das Thema, was dich so beschäftigt. Was beschäftigt dich da so?
Unsere Benennung der Firma, wie auch der Produkte ist, wie es oft am Anfang bei Startups ist, sehr organisch entstanden und gewachsen.
Wir heißen Verlag Hermann Schmidt, ich weiß, wovon du sprichst. Never ever again, aber dann heißt du halt so.
Und aktuell würde ich aber sagen, sind wir noch in einem Stadium, wo, also wir haben gerade unser eines Produkt, die AnyHand, die wirklich im Markt, wo auch der Name AnyHand bekannt ist, wo jetzt, da war jetzt auch dieses Jahr das erste Mal, dass bei Kongressen Leute an unserem Stand vorbeigelaufen sind, die ich selber noch nie gesehen habe und die dann aber miteinander geredet haben, ach guck mal, das ist die AnyHand und die macht das.
Das ist cool, wenn die Kunden anfangen zu empfehlen und denkst, ich hole mir mal einen Kaffee, die machen das auch schon.
Und es war aber, selbst die Person, die es empfohlen hat, kannte ich selber auch noch nicht, also es hat diese AnyHand hat schon eine Eigendynamik, aber unser Firmenmarke Lime ist eben im Markt nicht so bekannt, obwohl wir das gleichmäßig viel kommuniziert haben, wie auch AnyHand. Und dazu kommt ja eben von den Assoziationen, Lime ist eine Limette oder Lime ist auch der E-Scooter mittlerweile. Das heißt, auch da ist die Frage, wie gut kann man Lime positionieren als Therapieexperten oder wie auch immer. Und da versuchen wir, sind wir gerade am Überlegen, welche Modelle es gibt, das vielleicht entweder zu ändern oder eben eine Verschachtelung zu bauen. Also wir haben jetzt öfters intern, das ist das Nutella-Modell genannt, dass man sozusagen im Supermarkt kauft man die Nutella, wenn man im Kleingedruckten liest, dann steht da Ferrero. Aber wir alle kennen ja eigentlich die Nutella. Mhm. Und das heißt, bei den rechtlichen Fragen muss man sich dann teils gar nicht so kompliziert machen, dass man wirklich alles ändern muss. Aber man braucht vor allem ja in der Wahrnehmung irgendwie einen Aufhänger, um den man dann auch die Assoziation halt bündeln kann und dann auch die Geschichte erzählen kann.
Genau. Mhm.
Und da sind wir eben überlegen, ob wir das machen, wie wir das machen, in welche Richtung wir gehen und das sind halt die so Herausforderungen gerade.
Und die Kunden, sind das jetzt die TherapeutInnen? Oder also wer entscheidet, ob dieses Gerät zum Einsatz kommt? Wahrscheinlich die Krankengymnastin oder die Klinik? Oder an wen richtet ihr euch? Weil ihr habt ja so ähnlich wie beim Kinderbuchmarkt so eine Doppelgeschichte. Also wenn du Kinderbücher machst, dann ist schon ganz nett, wenn die auch den Kindern gefallen. Zahlen tun sie aber zumindest am Anfang mal die Eltern und Großeltern.
Ja.
Also brauchst du immer dieses, die Eltern müssen, so bis die Kinder ein bisschen größer sind, dann wissen die sehr genau, deine Tochter mit 13 wird sich nicht mehr erzählen lassen, was du ihr kaufen willst. Aber mit 3 oder 5, da entscheidest du das. Und gleichzeitig muss aber auch dem Kind gefallen. Jetzt komme ich wieder zurück zu dir. Wahrscheinlich ist es ähnlich indirekt, oder?
Es ist tatsächlich genau das die Herausforderung. Also wir sprechen da mit verschiedensten Stakeholdern. Also wenn der Patient das zu Hause nutzen kann oder soll, kann es entweder dadurch starten, dass der Patient aufmerksam wird und dann zu seiner Ärztin, zu seinem Arzt geht und sagt, ja, könnten Sie mir das bitte verordnen? Es kann aber auch andersrum sein, dass Ärztin, Arzt das von sich aus verordnen und dann der Patient das mit nach Hause bekommt. Und wenn das jetzt aber in der Praxis eingesetzt wird, da gibt es dann ja nur TherapeutInnen. Das heißt, da würde dann der Praxisinhaber, die Praxisinhaberin entscheiden, ob die das jetzt eben anschaffen. In der Klinik wird es nochmal komplizierter, weil da gibt es dann auch noch die Einkaufsabteilung.
Ja, das klingt nach einem Datenmarkt. Dann gibt es auch noch
die Datenschutzabteilung in der Klinik, die Hygieneabteilung. Also da gibt es dann sozusagen verschiedenste Stakeholder, die da ein Interesse haben. Aber ich würde sagen, das Hauptspannungsfeld sind eigentlich die ÄrztInnen, die es am Ende für die Verwendung zu Hause verorten und unterschreiben müssen, weil da die Krankenkassen, vor allem Berufsgenossenschaften, immer eben diese ärztliche Unterschrift brauchen. Und da hat es tatsächlich, gibt es eben eine größere Abweichung von dem, was aus Sicht der Patienten eine gute Lösung ist und was aus Sicht der ÄrztInnen eine gute Lösung ist. Und da haben wir eben auch intern natürlich dann bei der Entwicklungsplanung die Diskussion, weil natürlich der Vertrieb an die ÄrztInnen denkt, die das Ganze verorten sollen, wobei dann das Produktmanagement oder die klinischen Studien machen, die Patienten vor Augen haben, wo es funktionieren muss. Und das ist manchmal nicht so einfach, da beidem gerecht zu werden.
Das kann ich mir total vorstellen. Noch eine Analogie zu meinem Leben oder zu meinem Lebensbereich. Ja. Bei Schulbüchern ist das auch immer so. Da muss sich halt der Lehrer, die Lehrerin entscheiden und dann wird es in der Konferenz auf den Plan genommen, ja oder nein. Und die Schüler werden nicht gefragt. Aber der Lernerfolg steht und fällt natürlich damit, dass sie das machen. Also wenn deine PatientInnen zu Hause dieses Training nicht machen, dann nützt die Unterschrift vom Arzt dir schon, weil das Gerät ist ja dann verkauft, aber allen anderen natürlich nicht.
Ja, wie funktioniert denn da so eine Buchentwicklung? Also ich habe mir jetzt natürlich noch nie wirklich Gedanken dazu gemacht, aber in meiner naiven Vorstellung hätte ich jetzt gedacht, dass irgendwer ein Buch schreibt von Anfang bis Ende und dann zu einem Verlag kommt und sagt, ja, möchtet ihr das verlegen?
So ist es auch manchmal, aber also jetzt spricht natürlich die Verlegerin, die gerne... Also sie glaubt, dass sie auch ein bisschen Ahnung vom Markt hat und dass sie ihre KundInnen ein bisschen kennt. Uns ist es am liebsten, wenn das Projekt so weit ausgegoren ist, dass man es irgendwie ein bisschen begreifen kann. Also ein Exposé da ist, im Idealfall eine Schreibprobe und eine Vorstellung ungefähr, wie dick, dünn, umfangreich, was setzt sich voraus an Know-how, Einsteiger, Fortgeschrittene. Wenn wir ab da schon ins Boot kommen, weil man dann die Projektentwicklung eben miteinander machen kann. So ähnlich wie du sagtest, du hast dann eben eine Krankengymnastin oder einen Krankengymnasten und wahrscheinlich auch eine Erfahrung mit einer Patientin oder einem Patienten. Weil im Idealfall fließt es ja alles zusammen und nicht einer hat es durchgehirnt und sagt dann friss oder stirb.
Ja. Ja, für mich würde es eigentlich sogar viel sinnvoller klingen, es so zu machen, weil am Ende geht es ja nicht nur darum, ein Buch zu schreiben, was mir persönlich gefällt, sondern eigentlich soll man ja schauen,
dass ein paar Leute es lesen.
Genau, dass ein paar Leute das lesen, ja. Gibt es dann da irgendwie, weiß nicht, Tests oder wie findet man das raus oder bringt man irgendwann das Buch auf den Markt und schaut halt, ob es klappt oder nicht? Oder?
Das ist das bestgehütetste Geheimnis. Es gibt Erfahrungswerte, aber jede Erfahrung, die vor 5 Jahren galt, gilt vielleicht heute nicht mehr. Am Schluss ist es unternehmerischer Mut, ein irgendwie geartetes Empathie mit der Zielgruppe, also irgendwie so ein Gefühl, das könnte die interessieren. Aber du kannst da ganz viel Marktforschung machen. Dann weißt du aber, was die Leute glauben, was sie interessiert und weißt immer noch nicht, was sie morgen interessiert. Und was sie dann wirklich kaufen, weißt du erst recht nicht. Insofern ist da ganz viel Unsicherheit.
Das heißt, am Ende ist es deine Entscheidung, dass du dann einfach sagst, dieses Buch nehme ich und dieses nicht? Oder wie stelle ich mir?
In dem Fall, ja. Also wir machen das zu zweit, mein Mann und ich. Also von daher haben wir noch heiße Diskussionen davor. Und da will ich jetzt nicht behaupten, dass es immer meine Entscheidung wäre. Aber im Idealfall sind wir beide der Meinung, das kann funktionieren. Und da ist es auch gut. Also ich würde da immer wieder empfehlen, weiß nicht, wie ihr das macht, bin ich aber auch gespannt, geht in eine Diskussion. Also wenn einer alleine am Schreibtisch sitzt, ja klar, kann man entscheiden. Aber ich finde es eigentlich ganz toll, dass wir dann so sagen, ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch, aber irgendwie das hat was. Und im Idealfall haben wir beide so das Gefühl, das passt. Doch, ich glaube, das passt. Und dann werfen wir halt den Motor quasi an und machen das. Aber ihr habt doch wahrscheinlich ähnlich, ihr wisst doch auch nicht, dass sowas gebraucht wird, sondern du kommst auf die Idee, ich sehe, es gibt immer weniger Therapieplätze. Ich sehe, die Gesellschaft altert. Dabei wird sie wahrscheinlich nicht beweglicher.
Mhm.
Und dann?
Also bei uns war es so, dass damals zumindest dieser Initialanstoß eben durch dieses Gespräch mit dem Arzt kam, der gesagt hat, ja, wir haben da eben dieses große Nachsorgeproblem. Und ich denke, dieses allgemein gesellschaftliche Problem, dass man mehr Therapie braucht und dass mehr Therapie auch für bessere Ergebnisse sorgt und dass das wiederum auch den Krankenkassen Geld spart, das ist ja eigentlich sozusagen offensichtlich. Und die Herausforderung bei uns ist dann eher, wie macht man es in den Details so, dass es wirklich funktioniert? Was sind die Funktionen? Wie viel darf es kosten? Wie macht man das mit der Produktion, mit der Zulassung, mit den Studien? Es gibt 100 verschiedene Wege, wie man eine Studie aufsetzt und noch viel mehr Sachen, die schiefgehen können. Und das irgendwie alles im Detail aufeinander abzustimmen, ist so das, glaube ich, was bei uns das Make-or-Break-Ding am Ende ist. Ja. Ich stelle mir das jetzt so vor, ihr verlegt ja Bücher in verschiedensten Bereichen. Ist es nicht unfassbar schwierig, für verschiedene Bereiche ein Gespür zu haben, ob das ein gutes Buch, also ich meine, ein Kinderbuch zeichnet ja ganz andere Sachen aus als ein Buch über Marken, wie ihr es jetzt heute dabei habt, oder über was ihr sonst für Themen wahrscheinlich habt?
Also das ist das ganz Wichtige. Also größere Unternehmen haben dann eben verschiedene Lektorate. Und dann weiß wieder eine Lektorin oder ein Lektor ganz gut über eine Zielgruppe und über die Trends und was passiert da gerade so Bescheid. Und wir haben uns von Anfang an gesagt, wir werden ein Zielgruppenverlag, also wir machen Bücher, die die Kreativen im Grafikdesign brauchen könnten, haben wollten, die den, wenn ich so einen Satz habe, sage ich immer, wir machen Nutzen und Freude für Kreative. Und alles, was das nicht bringt, machen wir auch automatisch nicht. Also von daher, wir kriegen ganz viele Projekte vorgeschlagen, die landen alle auf meinem Schreibtisch. Und wenn die nicht das Zeug dazu haben, Nutzen und Freude für diese Kreativszene zu bringen, Nutzen oder und, dann sind es tolle Projekte, aber halt nicht für uns. Und wenn ich dann eine Idee habe, wen ich empfehlen könnte, dann sage ich, also ich an ihrer Stelle würde es mal dem und dem Verlag geben. Und wenn ich keine Idee habe, sage ich es halt nicht. Und wenn das durch diese Tür reinkommt, dann ist die nächste Frage, sind es vielleicht, also hoffen wir, glauben wir, dass das genügend sind, die sich dafür interessieren, weil die Fixkosten, das habt ihr auch, die Entwicklungskosten, es lohnt sich nicht unter einer bestimmten Menge. Und dann fragen wir uns eben, wie würden die denn dieses Thema aufbereitet haben wollen? So wie du dich fragst, wie mache ich das, dass die kranke oder gerade frisch operierte Frau Schmidt-Friedrichs jetzt ihre Hand wirklich trainiert und nicht nur das Ding zu Hause rumliegen hat und dann nach dem Arzt und vielleicht irgendwie es ein bisschen hin und her bewegt, damit der Arzt das nicht merkt oder was auch immer. So frage ich mich, wie lange bleiben die dran? Also genau das, was du gesagt hast, morgens eine halbe Stunde. Du hast halt nicht die Zeit oder die meisten 2 Stunden am Stück irgendwie zu lesen. Wie kriege ich das sprachlich rüber? Wie kriegen wir das in kleinen Units, genau wie du auch mit den Trainingseinheiten? Da ist dann, glaube ich, einiges parallel.
Okay.
Und dann hast du eben entweder richtig angenommen und der Markt nimmt dein Buch oder du liegst falsch und dann hast du ziemlich viele im Lager liegen.
Was ist euer Bestseller? Habt ihr einen Bestseller?
Wir haben also so jetzt über die letzten 10, 11 Jahre war die Kunst, ein kreatives Leben zu führen von Frank Wertzbach. Das Buch, also unser Überraschungssieger, ein Buch über Achtsamkeit, das sich aber speziell eben an die Kreativen wendet, weil du ja als Kreativer quasi deine eigene Idee verkaufst. Die ist natürlich ganz nah an dir dran und wenn du damit nicht gut ankommst, dann ist es auch ganz nah an dir dran. Und das ist so in den letzten Jahren. Also,
und hättest du nicht gedacht, weil das war vorhin, habe ich, als du erzählt hast, wie du entscheidest, so, und dann entscheidet man und so, wer wird der Bestseller? Der, von dem man dachte, im Gefühl hatte oder eben doch ein ganz anderer?
Also in dem Fall über Achtsamkeit gibt es ziemlich viele Bücher und gab es auch damals schon, als Frank uns das anbot. Und ich habe ehrlich gesagt sogar gesagt, kannst du nicht über was anderes schreiben? Er hatte schon ein Buch geschrieben, was gut lief und er aber nein, Achtsamkeit und als ich den Vertrag unterschrieben habe, ohne Zeitplan, ohne alles, weil er wollte auch achtsam schreiben, da habe ich wirklich gedacht, ich unterschreibe mein Todesurteil. Und stattdessen habe ich die Versicherung für die nächsten Jahre unterschrieben.
Mhm.
Du steckst nicht ganz drin.
Aber was lehrt dich das?
Mut haben und Also es lehrt auch Demut, es lehrt Mut und Demut, weil die Demut ist, du hättest es abgelehnt und irgendjemand anders hätte es gebracht und du würdest immer noch neidisch gucken, wie die Bücher vorbei sind. Und gleichzeitig, wir haben an den Autor geglaubt, wir hatten das Gefühl, dass er es tatsächlich anders aufzäumt, das Thema. Wir wussten, dass wir schöne Bücher machen können und wir haben wirklich ein ganzes Jahr lang überlegt, was ist Achtsamkeit in Buchform? Das fühlt sich ganz anders an. Das ist ein Material, in dem noch nie vorher ein Buch gebunden wurde. Das heißt, die Schrift ist nicht schwarz, sondern ein warmes Grau, was die Menschen aber nicht merken. Aber es gibt weniger Kontrast, weniger Härte. Und das zusammen mit dem hervorragenden Inhalt und eine ganze Portion Glück. Da steckst du nicht drin. Toll gestaltet von einer wirklich guten Gestalterin. Und anscheinend hat es überzeugt. Wünsche ich dir mit deiner Hand.
Ich wollte gerade sagen, hattest du auch mal so eine Situation, wo du gedacht hast, jetzt habe ich mein Todesurteil unterschrieben bei deiner Gründung? Also man muss vielleicht auch sagen, weiß die Karin nicht, du hast nicht studiert, du hast einfach Abitur gemacht und direkt mit dieser Idee durchgestartet seit 8 Jahren, was ich sehr bewundernswert finde. Weiß nicht, ob es mal so einen Moment gab, ne, wo du dachtest, jetzt, warum tue ich das? Steckt richtig viel, ne, Geist und Geld da drin.
Das stimmt, ja. Also die, eigentlich das hinterfragt, warum tue ich das, hatte ich nie. Also es war eine sehr bewusste Entscheidung. Mhm. Und ich hatte auch damals während der Schule eigentlich schon einen Vertrag für ein duales Studium gehabt. Da hatten, auch meine Eltern waren da sehr froh drum. Und dann hatten wir uns aber da dagegen entschieden, hatten dann 6 Wochen nach dem Abi das erste Büro angemietet und dann auch, um das alles zu bezahlen, bei der Sparkasse einen Kredit aufgenommen. Wow. Und dann waren dann sozusagen als frische Abiturienten erstmal verschuldet. Und es war aber eigentlich nie so, dass ich das Ganze hinterfragt habe im Sinne von, oh, das war ein Fehler. Aber es war eigentlich durchgängig und es ist eigentlich bis heute ein heißer Ritt, wo es immer wieder Monate gibt, wo unser Kontostand nahe Null ist. Wir sind natürlich auch immer wieder am neu investieren, am Aufbauen, am Wachsen. Klar. Und dadurch ist es natürlich auch so, dass es weiterhin knapp bleibt, weil wir wollen ja auch Gas geben. Und
das hat mir schon die mutig, toll. Also das ist, hey, wir sind hier bei Innovation. Das ist es doch genau. Mhm. Nicht meinen, ich muss jetzt erstmal irgendwie ganz viel lernen, sondern wenn du eine Idee hast, lernst du es halt, während du es machst. Ich habe übrigens auch nicht ich habe keine verlagskaufmännische Ausbildung oder so, sondern Architektur studiert. Mhm. Und wie Bücher gingen, habe ich auch irgendwie durch Fehler machen gelernt.
Ja, perfekt. Eigentlich ist das auch der Grund sozusagen, warum ich das Lego-Set ausgesucht habe, weil das für mich ist das irgendwie sinnbildlich dafür, dass ja in allen Bereichen alle ja auch nur mit Wasser kochen und eigentlich jede Profession, wenn man da einmal drin ist, man vieles selber auch machen kann. Dass, ich meine, bei uns ist es jetzt die Mechanikentwicklung, Elektronikentwicklung, Softwareentwicklung, ist jetzt für mich nicht groß anders als Lego bauen, so von der Systematik her. Und ich finde das immer eine schöne Erinnerung oder Versinnbildlichung daran, wenn man irgendwas hat, wo man überlegt, so, ja, kann ich mich daran wagen? Ach, das kann ich doch gar nicht. Sich dann zu überlegen, nein, die anderen, die das machen, kochen auch nur mit Wasser, beschäftige dich erstmal damit und irgendwann findest du raus, wie es geht.
Ja, total. Das ist das, was Wirtschaft heute braucht. Dieses, ich probiere das jetzt mal, irgendwie werde ich das hingebaut kriegen.
Ins kalte Wasser springen.
Ja, und eben, klar, ich kenne das Gefühl auch, also unser Kontostand ist auch es ist nicht das, was mich antreibt. Also doch, ist auch das, was mich antreibt, weil der darf nicht weiter runtergehen. Aber es ist überhaupt nie das gewesen, wonach ich ausgesucht habe, wo kann ich das meiste Geld verdienen oder sowas. Sondern das muss ich irgendwie ausgleichen. Aber damit ist auch basta. Ansonsten geht es darum, das zu machen, was einen bewegt.
Wie ist denn bei euch die Historie? Also auf der einen Seite, du hast jetzt gesagt, du kommst aus der Richtung Architektur und auch ihr habt euch ja jetzt ja für diese Nische entschieden in dem kreativen Bereich. War das schon immer klar? Hat sich das ergeben? Das ist ja jetzt ja auch eine super spezielle Positionierung eigentlich, in der ihr unterwegs seid.
Total. Du, das war wie ganz vieles im Leben, also eine Verkettung von doch vielen Zufällen. Bertram, mein Mann, ist Sohn eines mittelständischen Druckereiunternehmers. Also inzwischen gewesen, weil der Vater lebt nicht mehr. Und wie so oft im Mittelstand war immer klar, der Bertram wird mal dem Papa in der Druckerei helfen. Und zwar auch dann sehr schnell klar, wann genau, egal ob ihm das passte oder nicht. Und davor war er vom Praktikanten bis zum Assistenten der Geschäftsleitung hochgestiegen bei der Druckerei, die in Deutschland damals als die beste Druckerei überhaupt galt.
Okay, das ist beeindruckend.
Dann bekam er sogar davon Anteile angeboten und ich habe einen halben Herzkasper vor Freude bekommen. Aber der sagte, nein, das habe ich dem Papa ja versprochen, also war nichts mit dem mit der anderen Druckerei. Dann kam er in die elterliche Druckerei und hatte die Idee, wenn ich bei der als die beste Druckerei Deutschlands geltenden Druckerei Anteile bekommen hätte, dann kann ich auch diese Druckerei zur zumindest mal zweitbesten Druckerei in Deutschland machen. Und um das hinzukriegen, hat er seinen Mitarbeitenden sich Jobs ausgedacht, also Druckprojekte, von denen es hieß, es geht nicht. Ein bisschen ähnlich wie bei deinem Beuteln. Und dann hat er gesagt, so, also wenn man sagt, man kann das und das nicht drucken, dann probieren wir jetzt, wie das geht, Lego bauen. Und siehe da, ein etliches ging, halt nicht immer alles im ersten Anlauf. Und dabei entstanden Bücher und Druckprodukte, die waren dafür da, den Außendienst zu empowern, Museumsdirektoren, Bankdirektoren und sonstige EntscheiderInnen dazu zu bewegen, sowas will ich auch. Und das machte Bertram den allermeisten Spaß. Und ich hatte zwei kleine Kinder, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, und bekam in der Architektur in der Stadt, in die ich ja gar nicht unbedingt wollte, ich habe woanders studiert und da war ich vernetzt, bekam keine tollen Jobs. Also ich so ein bisschen unzufrieden, er am zufriedensten mit diesen Büchern, die aber nur Außendienst sind. Und dann habe ich mal beim Glas Wein gesagt, wenn ich die verkaufen würde, dann hätten wir ein zweites Standbein und du könntest mehr von den Sachen machen, die dir doch so eine Laune machen. Mhm. Ich habe dabei nicht darüber nachgedacht, dass ich gar nicht weiß, wie das geht. Aber das haben wir dann beschlossen. Und es war wirklich nur ein Glas Wein. Also klingt jetzt vielleicht so, als wären es zwei Flaschen. Und dann haben wir das probiert. Haben wir gesagt, wir machen das jetzt ein Jahr. Und ich gucke, ob ich die, die er schon hat, verkaufen kann. Was natürlich finanziell ein toller Start ist, weil die Bücher gab es ja. Aber es mussten ja auch neue entstehen. Und nach dem Jahr hatten wir das Gefühl, das könnte laufen. Und die Kreativszene als Zielgruppe kam daher, dass Bertram eine Schriftsetzerlehre gemacht hat und total begeistert von Typografie ist. Und das waren gerade die mittleren 80er, da kam der Apple Macintosh. Alle hatten eine volle Setzerei, niemand wusste, wie Schriftsetzen geht, oder die alle zumindest nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben das Wissen dazu und es gab keinen anderen Verlag, der sich darum kümmerte. Und damit haben wir gestartet. Und zwar wirklich Typografie, Typografie, Typografie. Irgendwann konnten die Menschen das, dann kam der Grafikdesign-Boom, haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir was anderes machen. Das wissen die zum Teil halt schon. Und dann haben wir uns damit entwickelt.
Neu erfunden.
Ja, wir haben dann immer geguckt, wir gehen mit der Zielgruppe, was wir so glauben, was die brauchen. Weil die kannten wir ja dann und die kannten uns.
Eine super inspirierende Geschichte insgesamt.
Also ich frage mich auch gerade, wenn du einen guten Draht zu diesen Ärzten, die PatientInnen betreuen mit, was weiß ich, Bewegungseinschränkungen oder sowas hast, dann kannst du natürlich auch, wenn die Hand, Only Hand, wie hieß sie?
Any Hand.
Any Hand. Wenn die gut angenommen ist und du dann von irgendeinem Arzt erfährst, der das nächste schwierige Problem sind immer die Knie, oder ich weiß es überhaupt nicht.
Ja, passt aber auch gut, ja.
Und dann kommst du im Zweifel und hörst es und denkst dir, ah, wenn ich doch diesen Vertriebsweg schon habe und wenn ich dafür schon eine Kenntnis habe und wenn meine Marke dafür steht, wenn ich Hand kann, kann ich auch Knie.
Das ist sozusagen auch die Idee, an der wir dran sind, das auszubauen. Und das Problem ist auch, dass man aufgrund der ganzen Zulassung so große Overhead-Kosten hat, dass man sich etwas breiter aufstellen muss, damit das überhaupt langfristig gut funktionieren kann. Das ist auch nochmal eine große Motivation, die da drunter fällt. Und natürlich aber auch, dass die größte Herausforderung eigentlich ist, bei den Ärzten einen Hinterkopf zu schaffen.
Ja.
Und wenn man das einmal geschafft hat, dann kann man natürlich schauen, was man noch für Probleme hat, die man lösen kann oder die man ansprechen kann. Ja.
Wo ihr gerade schon so neue Ideen ansprecht, jetzt habt ihr euch ja schon so ein bisschen kennengelernt.
Wir entwickeln gerade unsere
Projekte, deswegen, um es vielleicht auch nochmal zu konkretisieren, weil das ist ja ein Ziel dieses Podcasts, dann zu fragen, jetzt seid ihr ja wirklich aus unterschiedlichen Bereichen. Was wären das so für Ideen, wo ihr sagt, da können wir dran arbeiten und unsere beiden kreativen Kräfte zusammenbringen? Hast du schon eine Idee, Pascal?
Also ich habe zwei, drei Ideen, die jetzt zumindest mich betreffen oder uns. Aber, also das Erste, was ich gedacht habe, natürlich jetzt konkret zu dem Markenthema, was ich eben erzählt habe. Gerade wenn ihr da so tief in alles eingestiegen seid, gibt es da sicherlich irgendwelche guten Hinweise, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe, weil ich dann natürlich kein Experte in dem Feld bin, sondern das alles irgendwie gerade versuche, so mir drauf zu schaffen. Dann, was ich noch gedacht habe, ist, also ich lese ja sehr gerne Bücher, aber ich mache mir dann auch immer viele Notizen und strukturiere das Ganze und werde auch öfters auch von anderen Personen gefragt, verschiedene Themen zu strukturieren, zu sortieren, irgendwie. Also das ist irgendwie was, was ich so bei mir herausgestellt habe, dass ich das gut kann, Sachen zu sortieren, zu strukturieren. Und da hatte ich eben öfters schon mal die Idee, dass ich ja irgendwann selber auch mal ein Buch schreiben kann, wenn ich gerne viel lese. Aber das ist was für mich noch ganz weit weg und ganz abstrakt und gar nicht konkret war. Aber vielleicht habe ich da jetzt zumindest mal einen
Anknüpfungspunkt. Genau, du meinst ja Exposé einreichen.
Genau. Ja, oder halt erstmal im Vorhinein überhaupt. Eigentlich bräuchte ich mal jemanden, mit dem ich drüber reden könnte und fragen kann, was muss man denn da beachten? Welche Startvoraussetzungen braucht man, dass man da überhaupt mit anfängt? Weil das sehe ich jetzt bei mir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Aber vielleicht kriegt man ja mal so ein Gefühl dafür zu sagen, naja, wenn man die Faktoren 1, 2, 3, 4, 5 erfüllt, dann kann man das versuchen. Oder man braucht vielleicht so und so ein Thema. Oder vielleicht gibt es da ja irgendwas, wo man sagt, dann kann man es konkretisieren.
Karin. Ja, also bei der Idee von dem Buch, ich glaube ganz fest daran, dass man so ein Buch wirklich auch schreibt, nur wenn es einen wirklich, wirklich, wirklich beschäftigt. Also wenn das quasi das Thema aus dir rausfüllt. Bei einem Fach- und Sachbuch das Thema, beim literarischen Schreiben ist das sicher nochmal ein bisschen anders. Da bin ich auch nicht so fit. Und dann merkst du das schon. Dann, also bei dem Lukas von Gwinner, der war der Motor bei diesem Buch, der wusste mit 16, dass er mal Markenberater werden will, weil ihn das Konstrukt der Marke so begeistert hat. Und der war wir haben es nicht mehr ganz rausgefunden, wahrscheinlich ungefähr so lange, wie wir uns nicht gesehen haben, habe ich mal einen Vortrag in München über den Verlag gehalten. Und da hat der mit strahlenden Augen gesessen. Also ich habe einfach die ganze Zeit, man guckt so ins Publikum und da war einer so, oh! Und ich dachte, was ist so toll, ist es doch gar nicht, was ich hier erzähle. Und der sagte so, alles, was er über Marke so denkt, hätte ich einfach so beiläufig gesagt. Dann haben wir uns über die Marke von dem Verlag unterhalten abends. Und dann haben wir uns ab und zu mal so geschrieben, wie man das halt macht, irgendwie Social Media und irgendwas. Aber wir haben uns nicht mehr gesehen. Und irgendwann schrieb er und sagte so, jetzt muss es raus. Ich mache ein Buch über Marke und zwar nur mit euch. Und es heißt Macht Marke, das einzige Buch, was je zu uns kam und seinen Titel behalten hat. Alle anderen ändern ihren Titel. Und dann ist er gekommen mit dem Dirk van Gehlen zusammen. Und wir haben beim Italiener, so wie damals in München, wieder total nur über Marke geredet. Ganz am Schluss habe ich gesagt, ach so, wir wollten ja eigentlich über einen Vertrag und ein Buch und ach, weißt du was, ich schicke euch mal den Vertrag. Und wir haben uns einfach nur über das Thema, weil uns Ping-Pong beide so interessiert hat.
Sehr spannend.
Und was hattest du für Ideen, wenn du?
Jetzt für dich, also ich bin total elektrisiert, weil ich keine Ahnung von deinem Thema habe, aber das so spannend finde. Und ich habe mich gefragt, könnt ihr eigentlich das Wachstum immer weiter organisch aus euch gestalten oder gibt es nicht irgendwann auch ein größeres Unternehmen, was quasi ohnehin einen Wahnsinns-Außendienst für die Ärzteschaft hat? Das sind ja ziemlich viele. Weil ich mich so gefragt habe, wie lange kannst du eigentlich deinen ganzen Außendienst selbst stemmen und worauf konzentriert ihr euch? Auf das, was deine Gründungsgeschichte ist, nämlich das Entschuldigung, ich meine das überhaupt nicht böse, das Boston, also das.
Das ist ein sehr valider Punkt.
Ja. Und weil eigentlich klingst du oder wirkst du auf mich so, als wäre das, weil du es so gerne machst, dann auch dein Kern. Also ich kriege ein Problem zugespielt und ratatatatat, ich strukturiere das und dann bin ich auch noch derjenige, der das irgendwie technisch, keine Angst vor neuen Programmen oder KI oder so und aber so das. Diese ganzen Zulassungsgeschichten stelle ich mir furchtbar bürokratisch vor. Und den Vertrieb stelle ich mir sehr anstrengend vor. Und da habe ich mich gefragt, kann man das nicht jemand anders machen lassen? Ja. Das ist ganz frech, Entschuldigung. Aber.
Also es ist total berechtigt. Und du wirst lachen, wir haben uns tatsächlich vor 2 Jahren auch oder etwas länger davor schon genau damit beschäftigt. Und haben jetzt vor seit knapp 2 Jahren jetzt eine Partnerschaft mit genau so einer großen Firma geschlossen, die zwar noch nicht so weit ist, dass sie jetzt sozusagen, dass die jetzt mit ihrem Außendienst flächendeckend den Vertrieb machen. Das liegt daran, dass wir noch ein paar Hausaufgaben bei uns haben, bestimmte zum Beispiel Krankenkassenerstattungen sicherzustellen.
Ja, das damit ist ja so eine die große nächste Firma Baustelle natürlich
dann auch. tätig werden kann, weil wir sind aktuell sehr selektiv unterwegs, zum Beispiel mit den Berufsgenossenschaften für Arbeitsunfälle. Und das ist für uns als kleines Team, lastet uns das schon mehr als genug aus. Also wir sind jetzt gerade knapp 40 Personen und das ist für uns schon gut auslastend. Und haben aber natürlich auch das Ziel, allen Versicherten in Deutschland da irgendwann das Problem zu lösen. Und sobald wir da jetzt diese Krankenkassenerstattung hinbekommen, wofür wir gerade eben verschiedene sehr große Studien machen, dann kann unser Partner auch in den Vertrieb starten. Und da fiebern wir schon drauf hin, weil die natürlich ich sag mal, deren Außendienstteam ist weitaus größer als unser gesamtes Team.
Genau.
Und von daher ist genau das der Plan. Und ja, was jetzt auch, sag ich mal, zu mir als Person gesagt hast, genauso ist es auch. Also die ganze Komplexität mit der Zulassung finde ich auf jeden Fall auch sehr, es ist anstrengend. Teilweise finde ich, ist es auch ein interessantes Puzzle, weil man das natürlich auch irgendwie lösen muss. Aber das dann wirklich in der Abwicklung am Ende hinzubekommen, das sind hunderte von Anforderungen, die wir einhalten müssen, dass jede einzelne davon wirklich gecheckt ist, dass dann auch die, am Ende wartet man sehr viel auf Auditoren, man erwartet sehr viel auf benannte Stellen, die melden sich dann nicht, die sind selber total überfüllt. Und da haben wir ein sehr gutes Team, die sich darum kümmern, die da auch weitaus talentierter drin sind als ich. Und da bin ich sehr dankbar für. Und ja, persönlich ist es, wie du sagst, ich löse gerne Probleme und das eigentlich gerne im Bereich von Produktentwicklung. Ich bin auch gerne im Feld unterwegs bei Kunden, um da auch die Nähe zu haben.
Ja, da kriegst du ja auch wieder die Ideen. Also das ist ja dein Feedback. Also funktioniert dein, also ich genau, zumindest kann, ohne dass ich bei meinen KundInnen bin, weiß ich ja gar nicht, was die interessiert. Ja. Also fehlt die, wie der Sauerstoff im Hirn fehlt dann.
Absolut. Von daher unterwegs bin ich schon gerne. Aber für mich wäre es ideal, wenn das vielleicht 1 bis 2 Tage die Woche sind und ich dann aber 3 bis 4 Tage die Woche wirklich konzentriert an Problemen arbeiten kann und mir da kreativ auch Lösungen ausdenken für kann.
Ich sehe schon, du hast auch so eine 6-Tage-Woche, ne? Also,
also mathematisch. Genau.
Manchmal mehr und manchmal weniger, aber es ist schon weitaus mehr als der Durchschnitt. Aber auch freiwillig ausgesucht und habe ich auch gar kein Problem mit. Also
auf jeden Fall, wenn ich da auch wieder mit Blick auf die Uhr reingreifen darf, ich habe das Gefühl, ihr könntet jetzt noch 2 Stunden und wahrscheinlich noch mal 2 Stunden miteinander reden, weil ihr so interessiert aneinander seid. Und ich habe es ja zu Beginn auch gesagt, dass ihr so faszinierende Persönlichkeiten seid und beide so einen bewundernswerten Weg gegangen seid. Deswegen unsere letzte Frage hier in dieser Runde. Ist es ein Match? Werdet ihr euch wiedersehen?
Ja, ich denke schon, oder?
Ja, von mir aus sehr gerne. Ja. Also ich habe sicherlich einige Fragen, die ich dir im Nachgang noch stellen
werde. Ja, das spüre ich.
Ich wollte dir noch ganz kurz sagen, ich finde es grandios, dass ihr mit den Berufsgenossenschaften angefangen habt, weil nach allem, was ich als Unternehmerin mitbekomme, sind die wirklich diejenigen, die die Menschen am schnellsten wieder fit machen. Und das ist ja eigentlich das, weshalb du dich da hinsetzt und bosselst, dass die Menschen schnell wieder in ihre Lebensumfelder, in ihre Arbeit, in ihre Familien ins Fitsein kommen. Ne?
Absolut, ja. Und das Spannende ist auch am Ende, so von der Statistik sind das ja hunderte, tausende an Patienten, die man behandelt. Aber wenn man dann manchmal nur eine Einzelgeschichte hört von einer Patientin, die irgendwie eine ganz schwere Verletzung hatte und dann oder teils das gar nicht uns erzählt, sondern dann, ich sag jetzt mal zum Beispiel in sozialen Netzwerken, auf Instagram, jeden Tag irgendwie kurz was postet, wie sie trainiert und wie es ihr damit geht. Und man dann, zufällig hatten wir das dann entdeckt. Und das berührt einen dann schon sehr, wenn man dann ja eigentlich zentraler Bestandteil des Lebens dieser Menschen auf einmal wird. Wenn man eine schwere Verletzung hat, wird ja auf einmal das Kernziel für den Moment wieder ist, den Weg zurückzuschaffen. Mhm. Und wenn wir dann da irgendwie helfen können, diese Brücke zu bauen, das ist dann doch. Also da haben wir teils wirklich sehr bewegende Patientengeschichten und das motiviert mich schon sehr, dass wir das gestalten können.
Und uns motiviert total, dass wir eure Geschichte gehört haben und wir dann quasi für unsere Hörerinnen und Hörer eure Geschichten geteilt haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart, dass ihr diese Geschichte geteilt habt, dass ihr Rheinland-Pfalz auch so repräsentiert und vorantreibt. Dankeschön, Pascal und Karin.
Ja, danke dir für die schöne Moderation.
Ja, vielen Dank. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Ja, und es tut mir auch total leid, dass ich euch unterbrechen muss, weil, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das Gesicht von Karin eben gesehen hättet, wie sie mich angeguckt hat und noch so viele Fragen habt, ihr könnt euch gleich hier weiter unterhalten. Wir verabschieden die Gäste, laden wieder herzlich ein, die Geschenke sich anzuschauen auf den Social-Media-Kanälen und vor allen Dingen laden wir euch auch ein, euch zu vernetzen mit unseren beiden Gästen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und wir sagen hier aus dem Studio tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis dann.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.